Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Januar 2022.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Eva Strohdeicher.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
mit halb vollem Glas, Fazit 2021, Ausblick 2022. Der BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch. Mit Fantasie und Stil, Schreibwerkstatt beim RV Südost in Braunschweig.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Wer genau vor einem Jahr in eine Glaskugel geblickt hätte, um die Zukunft darin zu schauen, hätte sich alsdann sogleich in einen Einjahrespandemieschlaf begeben können. Corona herrscht nach wie vor. Hätte man was versäumt? Andererseits, auch 2021 brachte einiges jenseits der Pandemie hinaus. Sogar Positives, gerade auch für blinde und sehbehinderte Menschen. Und durchaus auch aus Sicht des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Dessen Geschäftsführer Hans-Werner Lange zieht denn auch das Fazit eines durchwachsenen Jahres. Themen unter anderem mehr Landesblindengeld in Niedersachsen, der Aktionsplan sowie ein verabschiedetes Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung. Ein neuer Internetauftritt für den BVN und mit adira.de ein eigens geschaffenes Vermittlungsportal für barrierefreien Wohnraum. Der BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio.
Herr Lange, das Jahr 2021, für viele war es ja ein Hoffnungsjahr nach 2020 und dem Beginn der Pandemie. Nun hat uns diese doch immer noch fest in den Klauen und teilweise trotz Impfkampagne mehr denn je. Wie haben Sie das als Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen und auch Vizepräsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV empfinden können?
Im Grunde genommen haben wir gelernt, dass so eine Pandemie gar nicht planbar ist. Das hat man ja bei den vielen Veranstaltungen gemerkt, die man absagen musste, anders organisieren musste, zum Beispiel virtuell. Das sind so Dinge, die, was die Arbeitsabläufe angeht, klar gezeigt haben, ja, diese Pandemie, die hat doch erhebliche Auswirkungen. Dennoch ist es aber gelungen, unser Kerngeschäft, das heißt die Beratung betroffener Menschen, erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir haben gerade im Bereich der virtuellen Beratung über Telefon zum Beispiel, insbesondere auch in unseren Regionalvereinen niederschwellige Angebote in Gang gesetzt. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir den einen oder anderen bei uns begrüßen durften, der vielleicht in der Vergangenheit, wo man sich mehr tatsächlich getroffen hat, eben nicht gekommen ist aus Mobilitätsproblemen oder wie auch immer, sodass man sagen kann, die Pandemie hat da auch mal durchaus positive Aspekte zutage gefördert. Das Miteinander hat natürlich irgendwo gelitten, weil man sich einfach seltener gesehen hat und die Selbsthilfe lebt natürlich auch davon, dass man sich trifft. Aber dennoch hat sich das Jahr 2021 letztlich so entwickelt, ja, dass man sagen kann, wir haben unseren Weg gefunden im Rahmen der Pandemie.
Das Jahr 2021 hat ja für die blinden und sehbehinderten Menschen in Niedersachsen sehr gut begonnen, und zwar mit dem etwas verstärkten Klingeln in der Kasse. Wir erinnern uns, das Blindengeld ist erhöht worden. Haben Sie denn aufgrund dieses Schwunges Aspekte, jetzt wollen wir da bundeseinheitlich was machen, jetzt wollen wir vielleicht etwas für die Sehbehinderten noch tun, wo ist der nächste Schritt zur Dynamisierung des Blindengeldes? Was ist da in diesem Jahr passiert?
Wir haben uns natürlich Ende 2020 über die politische Entscheidung wirklich gefreut, das Blindengeld in Niedersachsen zu erhöhen. Dennoch ist es natürlich auch so, dass wir damit einen weiteren Schritt zwar gegangen sind, aber das Ziel 450 Euro als erste Kompromisslinie noch immer nicht erreicht. Da bedarf es jetzt noch eines, hoffe ich mal, letzten Schrittes, dass wir sagen können, ja, da schwimmen wir so im Mittelfeld der Bundesländer mit, und dann haben wir zumindest das erreicht, was wir politisch vor 10 Jahren festgelegt haben, gemeinsam mit der damaligen Landesregierung. Das Thema Sehbehindertengeld, das schwingt natürlich bei allen unseren Gesprächen immer mit. Da hatten wir in der Koalitionsvereinbarung ja eine Situation, wo drin steht, dass insbesondere für gehörlose Menschen geprüft werden sollte, ob eine Pauschalleistung für hörgeschädigte Menschen politisch beschlossen werden könnte. Das ist bisher noch nicht passiert. Und in diesem Rahmen haben wir auch gehofft, dass wir für die sehbehinderten Menschen hätten eine Pauschalleistung mitverhandeln können. Da hat man zwar inzwischen im Sozialministerium die Kosten versucht zu erheben. Das wissen wir heute also ziemlich genau, was das denn so kosten würde. Aber dennoch war die Gesamtsituation auch haushaltstechnisch nicht so, dass man das mit Erfolg hat umsetzen können. Das heißt, wir müssen Stück für Stück da auch in der Zukunft weitersehen. Die betroffenen Menschen können davon ausgehen, wir bleiben da dran. Wir sind weiterhin sehr daran interessiert, dass gerade für sinnesbehinderten Menschen insgesamt weiterhin einkommensvermögensunabhängige Leistungen gewährt werden. Und dazu zählt ein Gehörlosengeld und dazu zählt insbesondere auch ein Sehbehindertengeld.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit dem BVN-Radio. Nach ein paar Takten Musik widmen wir uns dann dem renovierten Internetauftritt, wie generell den Möglichkeiten des BVN, Infos, Ideen und Anliegen rüberzubringen.
Ein wesentlicher Aspekt der Durchschlagskraft auch eines Verbandes wie des BVN ist auch die Kommunikation, Facebook, Internetseite, Twitter und Ähnliches. Nun haben Sie in diesem Jahr eine Internetseite, man sagt so schön, der Relaunch ist geglückt, aufgesetzt, www.blindenverband.org. Mit Kriterien der Barrierefreiheit und auch optisch sehr geglückt. Inwieweit wollen Sie das kommunikative Konzept des BVN denn weiterentwickeln?
Ich denke, Relaunch einer Internetseite, das gehört heute einfach dazu. Man muss alle paar Jahre einmal schauen, ist das noch zeitgemäß? Treffen wir die Sprache richtig der Menschen? Sind die Themen, die wir nach vorne gestellt haben in dem Auftritt, noch zeitgemäß? Die Beratungssituationen verändern sich, aber auch der Auftritt insgesamt, wie er sich denn darstellt, auch von der technischen Seite, muss halt von Zeit zu Zeit überprüft werden. Wir wissen, dass heute viel mehr Menschen über Handy aufs Internet zugreifen, über iPads aufs Internet zugreifen, und da haben wir nachgebessert. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch gewesen, wir wollen sicherstellen, dass die Menschen möglichst einfach übers Internet zu uns kommen können, sich anmelden können als Mitglied. Da sind wir weitergekommen und ich finde auch, es ist gelungen. Wir bleiben natürlich insgesamt im Bereich der sozialen Medien aktuell. Facebook, Twitter und ähnliche Dinge sind heute Kommunikationsmöglichkeiten, die auch wir nutzen, aber vielleicht zukünftig noch intensiver werden nutzen müssen. Ansonsten bleibt es bei uns beim Medienmix für die Mitglieder. Wir werden weiterhin unser Printmedium entwickeln. Unser Radio hat eine besondere Rolle und das bleibt weiterhin ein wichtiger Kommunikationsbeitrag, um die Probleme, aber auch mal die positiven Dinge, die blinde und sehbehinderte Menschen erleben, an die Zuhörer zu bringen.
Sie haben ja erlebt, dass zum Beispiel auch einige Regionalvereine tatsächlich Repräsentanzen ihres Regionalvereins bei Facebook aufgebaut haben. Ich denke da an den Regionalverein Südostniedersachsen, aber auch Nordostniedersachsen ist vorgeprescht. Sehen Sie das als sehr positiv? Sagen Sie, das finde ich gut, dass da auch eine Dezentralisierung eintrifft, oder es gibt auch WhatsApp-Gruppen zu einzelnen lokalen Gruppen bzw. Interessengruppen. Das erfüllt Sie mit Freude oder sehen Sie da so ein bisschen eine Zerfaserung?
Nein, also ich finde immer dann, wenn von blinden, sehbehinderten Menschen über die Selbsthilfe insgesamt berichtet wird, finde ich das positiv. Und dabei ist es für mich völlig folgerichtig zu schauen, welche medialen Möglichkeiten haben wir da heutzutage. Und die haben sich halt in den letzten Jahren verändert. Und wir haben heute die Möglichkeit, nicht nur zentral, sondern auch dezentral über die Situation blinder und sehbehinderter Menschen unserer Gesellschaft zu berichten. Wir können über die Arbeit der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der Regionalvereine in der vielfältigen Art und Weise berichten. Und ich finde das klasse, muss ich wirklich sagen, wenn das regional genutzt wird. Und da merkt man eben, das ist ein Bereich, der entwickelt sich weiter. Und da haben wir ältere Menschen, die vielleicht oftmals eher die klassischen Wege nutzen, um Informationen zu bekommen, aber auch jüngere Menschen zum Beispiel, die eben die sozialen Medien, die übers Internet verbreitet werden, mehr nutzen. Und das müssen wir komplett, wenn wir da erfolgreich sein wollen und in der Gesellschaft wahrgenommen werden wollen, dann brauchen wir die Vielfalt. Und das machen wir. Und ich finde das wirklich positiv. Und im Augenblick reden wir auch untereinander drüber, was sich in den einzelnen Regionalvereinen oder in den Regionen, so werden sie ja zukünftig heißen, entwickelt. Da sind wir alle ganz eng beieinander unterwegs. Und ich habe in den letzten Jahren diese Vielfalt, die sich da entwickelt hat, wirklich positiv empfunden.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit dem BVN-Radio. Nach ein paar Takten Musik fahren wir fort mit unserem Interview. Themen, das Portal für barrierefreies Wohnen sowie der Fortschritt beim hannoverschen Neubau des Trägers von Wohneinrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderung, der BVN-Tochtergesellschaft Prosenis.
Mit Schirmherrschaft, wir denken an den Bauminister aus Niedersachsen, Olaf Lies, hat der Blinden- und Sehbehindertenverband ein Portal für barrierefreies Wohnen geschaltet, adira.de. Inwieweit hat sich das nach ungefähr einem halben Jahr weiterentwickelt, sodass also Anbieter und Nachfragende von barrierefreiem Wohnraum bequem und kostenlos zueinander führen? Ist es bisher erfolgreich?
Ja, ich glaube, das kann man erstmal sagen. Ich muss auch ein bisschen weiter ausholen. Einmal das Thema Barrierefreiheit im Baurecht ist uns ja in den letzten Jahren politisch gesehen ein Riesenanliegen geworden. Wir sind da aktiv unterwegs gewesen, haben in den Veränderungen des niedersächsischen Baugesetzes erfolgreich mitgewirkt. Und eine dieser Auswirkungen ist letztlich das Projekt Adira gewesen, weil wir haben zusammen im Schulterschluss mit der Bauwirtschaft es hinbekommen, dass wir die baurechtlichen Gegebenheiten, barrierefreien Wohnraum schaffen zu müssen, verändert haben. Das ist einvernehmlich passiert. Der Landtag hat es dann auch einstimmig beschlossen. So, und einer der Wünsche aus dieser Diskussion mit der Wohnungswirtschaft ist gewesen, wenn es denn ein Portal gäbe, wo sie die Chance hätten, auch über die Regionen hinaus ihren barrierefreien Wohnraum für die betroffenen Menschen anbieten zu können. Und daraus ist das Projekt Adira entstanden, weil wir gesagt haben, Mensch, da sind wir gern bereit, ein solches IT-gestütztes Portal zu entwickeln. Das haben wir gemacht, die Software steht. Das Ganze wird unterstützt durch die Aktion Mensch Stiftung mit rund 1 Million Euro, die jetzt in den nächsten 3,5 Jahren letztlich ausgegeben werden, um einmal das Portal zu schaffen und dafür Sorge zu tragen, dass die Wohnungswirtschaft ihre Wohnungsangebote dort einstellt. Olaf Lies als Minister ist in dem Projektbeirat dabei. Wir treffen uns so jährlich einmal, um zu schauen, wie entwickelt sich das Projekt weiter. Und im Augenblick sind wir in der Phase, wo versucht wird, möglichst viele Wohnungsunternehmen dafür zu gewinnen, barrierefreie Wohnraum einzustellen auf dem Portal. Als nächsten Schritt müssen wir dann gleichzeitig dieses Portal bei den behinderten Menschen bekannt machen. Und dort kann ich eben halt nicht nur erfahren, dass es hier oder dort barrierefreien Wohnraum gibt, sondern auch, wie die soziale Infrastruktur sich in dem Bereich gestaltet. Es ist ja nicht nur wichtig, dass ich eine barrierefreie Wohnung habe, sondern wo liegt die, wie komme ich dahin, wie bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt, wie sind die Einkaufsmöglichkeiten, die Schulmöglichkeiten und so weiter. Das sind ja die Fakten, die wir behinderten Menschen insgesamt vermitteln wollen. Und die Wohnungswirtschaft hat immer gewollt, dass ein solches Portal zur Verfügung gestellt wird. Da werden die Wohnungen dann einen bestimmten Zeitraum eingestellt, sodass sie damit auch den Nachweis haben, dass sie sich tatsächlich bemüht haben, behinderte Menschen für diesen Wohnraum zu finden. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren laufen wird, weil Sie müssen sich das nicht so vorstellen, dass die Wohnungswirtschaft da jetzt jede Wohnung einzeln einstellt, sondern da gibt es Programmschnittstellen, die Wohnungen werden automatisch eingestellt und trotzdem müssen die Fakten dann dort richtig vermerkt sein. Das muss zeitlich überwacht werden. Wir selber sind nicht in der Vermittlung unterwegs. Ob dann eine Wohnung vermietet wird, das ist eine Entscheidung zwischen den betroffenen behinderten Menschen und der anbietenden Wohnungsgesellschaft. Und die sollen über dieses Portal zusammenfinden. Und ich finde, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist und wir damit auch zeigen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die über das klassische Blinden- und Sehbehindertenwesen hinausgehen. Hier sind wir nämlich unterwegs für behinderte Menschen insgesamt. Und wenn wir da was erreichen wollen zukünftig, was Barrierefreiheit angeht, dann müssen wir noch viel mehr als bisher gemeinsam Wege beschreiten, hier mit der Wohnungswirtschaft oder mit der Politik oder mit anderen Behindertenorganisationen oder Sozialverbänden. Darum wird es gehen, zukünftig anstehende Aufgaben zu vernetzen, und wir sind auf einem guten Weg dabei.
Das sind Sie ja auch mit Ihrer Tochtergesellschaft, Ihr Standbein im sozialwirtschaftlichen Engagement, die ProSenis, Anbieter von Wohnmöglichkeiten für Senioren und Menschen mit Behinderung, mit einer besonderen Ausrichtung auch auf sehsinneseingeschränkte Menschen. Und Sie zeigen ja, dass Sie dort eben auch sich messen lassen an den selbst geforderten Standards der Barrierefreiheit. Und Sie bauen ja gerade neu. Wie ist denn hier in Hannover-Kirchrode der Stand der Bauarbeiten?
Ja, wir bauen ja praktisch den Ersatz für das Wille-Mauer-Haus, und wir gehen davon aus, dass wir im Augenblick, naja, so 6 Wochen hinter den eigentlichen Planungen hinterher sind. Aber wir können weiterhin davon ausgehen, dass wir Mitte des nächsten Jahres soweit fertig sind mit der Baumaßnahme und dass dann die Bewohner des Wille-Mauer-Hauses, die denn umziehen wollen und ziemlich in eine separate Wohngruppe ziehen, die werden dann in die neue Einrichtung ziehen. Und ich glaube, das, was wir da schaffen, kann sich von den Standards auch wirklich sehen lassen. Ich denke, die Lebensbedingungen für die Menschen werden sich in der neuen Einrichtung sehr, sehr positiv verändern.
Gleich hören Sie den BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange zu den Themen Aktionsplan für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen sowie der Einsatz des Forums Art30 Freizeit, Kultur und Sport.
Der Plan, das ist ja immer die Grundlage späteren Scheiterns oder auch Eingeständnisses, dass man es hätte besser machen können, trifft vielleicht nicht zu beim sogenannten Aktionsplan zur Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung. Der ist ja in diesem Jahr mit der besonderen Betonung von Freizeit, Kultur und Sport verabschiedet worden. Der nächste in einer Reihe von Aktionsplänen. Wie sind Sie bisher mit dem Stand und der Entwicklung da zufrieden?
Wir haben ja als Verband und ich auch in der Person maßgeblich mitgewirkt an der Erstellung des neuesten Aktionsplanes. Und natürlich wird von den einzelnen Ressorts immer geguckt, was ist notwendig, was müssen wir baulich tun, was müssen wir im Bereich der Schulungen tun. Da ist das Land schon unterwegs. Und ein Thema, was für mich schon eine besondere Bedeutung hat, was man dort auch aufgegriffen hat, ist die Versorgung von schwerstbehinderten Menschen im ärztlichen Bereich und in Krankenhäusern. Da, finde ich, müssen wir in den nächsten Jahren ein Augenmerk drauf legen, weil die Versorgung ist nicht immer optimal. Das hat nicht damit zu tun, dass die Menschen nicht wollen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern oder den Arztpraxen, sondern sie sind oft auf die besondere Situation schwerstbehinderter Menschen gar nicht eingestellt. Sie wissen einfach viel zu wenig darüber. Und daran müssen wir arbeiten. Sowohl die baulichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit müssen wir schaffen, aber auch die Qualifikation muss daraufhin ergänzt werden. Es müssen also Schulungen stattfinden. Was muss denn beachtet werden, wenn ein Blinder, ein hochgradig sehbehinderter Mensch, ein taubblinder Mensch ins Krankenhaus kommt? Wie klappt das dann mit der Kommunikation? Welche Hilfen müssen zur Verfügung stehen? Und da ist viel Luft nach oben. Bin ich sehr froh darüber, dass der Aktionsplan das in einigen Punkten aufgreift. Aber da geht es auch ganz konkret um die Zugänglichkeit von Arztpraxen überall vor Ort. Und auch da wissen wir alle, da ist noch viel zu tun. Aber der Aktionsplan, den werden wir jetzt umsetzen, Stück für Stück. Wir werden da mithelfen, soweit wir das können. Und wir werden dann natürlich bis hin zum nächsten Aktionsplan, der dann ja in 2,5 Jahren verabschiedet werden wird, müssen wir gucken, welche gesellschaftlichen Notwendigkeiten dann da sind. Wo wollen wir wieder neue Akzente setzen? Und das muss man sagen, solche Aktionspläne, da ist man nie mit fertig, sondern da gibt es Themen, die werden uns auf Dauer beschäftigen. Und andere Themen, die sind dann auch dann mal abgeschlossen. Aber mit dem Thema Barrierefreiheit und den Aktionsplänen insgesamt werden wir noch über Jahrzehnte zu tun haben.
Die Betonung dieses Aktionsplans lag auf den Aspekten Freizeit, Kultur und Sport. Sie sind ja auch zum Beispiel mit dem Behindertensportverband Niedersachsen, dem Gehörlosenverband, der Volkshochschule hier in Hannover in einem Bündnis Freizeit, Kultur und Sport mit Bezug auf den Artikel 30 der Behindertenrechtskonvention. In diesem Jahr möchte man fast annehmen, hat sich da nicht allzu viel getan. Ist das vielleicht ein Anlauf? Im nächsten Jahr gehen wir da besonders stark ran?
Die Dinge sind schon weiterentwickelt worden, aber es ist tatsächlich so, Kultur, Freizeit, Sport waren schon die Bereiche, wo wir über die einzelnen Corona-Maßnahmen auch ausgebremst wurden. Wenn man sich mal unseren Kulturbereich beim BVN anschaut, dann mussten wir auch fast alles absagen und das ist natürlich beim Forum Artikel 30 auch der Fall letztlich gewesen. Aber wir haben ein inklusives Musikevent organisiert zusammen im Forum, was zum 3.12. über YouTube anzuschauen war. Und das war schon, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Musikevent. Und da würde ich jedem doch mal empfehlen, vielleicht mal nachzuschauen, mal nachzuhören. Daran sieht man, es ist schon weitergegangen, aber es ist beschwerlicher gewesen. Und na klar, das Forum alleine ist ja eine ganz, 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 ganz kleine Mannschaft. Und das hat immer davon gelebt, wie klappt es in der Kooperation mit den Forumspartnern, also diejenigen Verbände und Vereine, die das Forum tragen. Und da ist überall auch weniger gelaufen in dem Jahr 21. Und es hat natürlich in der Folge, dass dann insgesamt das Forum vielleicht auch nicht ganz so in Erscheinung getreten ist. Aber diese Kombination aus Sportverbänden auf der einen Seite und Sozialverbänden auf der anderen Seite, das ist weiterhin, finde ich, ein Konzept, was interessant ist. Beide Bereiche können sich da viel geben, wenn es darum geht, eine inklusive Gesellschaft voranzubringen, Ressourcen zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen. Und insofern wird das Forum 22 wieder an Fahrt aufnehmen können. Es ist politisch weiterhin genauso wichtig, wie das 2019 der Fall war.
Etwas Musik, dann hören Sie Hans-Werner Lange im Gespräch mit dem BVN-Radio zu BVN Kultur, dem Erfolg der Behindertensportlerin des Jahres 2021 in Niedersachsen, Angelina Salli, sowie zum Blinden- und Sehbehindertensport.
Fahrt aufnehmen, das ist zumindest auch für den Aspekt BVN-Kultur ja ein Punkt. Der Motor stand still, er hat aber einmal ganz großartig einen Satz nach vorne gemacht. Es gab zumindest eine Veranstaltung im Rahmen von BVN-Kultur mit dem Arte-Ensemble und dem Organisten Kuhlmann. Haben Sie denn einerseits eine freudvolle Stimmung gehabt, dass es überhaupt einmal stattfinden konnte? Und zum Zweiten, was planen Sie denn im nächsten Jahr?
Natürlich haben wir uns gefreut, dass das Konzert tatsächlich stattfinden konnte. Auch wenn das gerade die Zeit war, wo 2G Plus eingeführt wurde, bis einen Tag vorher man gar nicht so genau gewusst hat, wie kann das überhaupt organisiert werden, wo wir inzwischen viel Erfahrung mit Hygienekonzepten haben. Das Konzert ist insgesamt auch ganz ordentlich besucht worden. Und es war natürlich dann für alle Beteiligten auch ein Highlight. Ich selber konnte an dem Abend nicht teilnehmen, aber was ich gehört habe, war insgesamt wirklich positiv. Naja, und für die Zukunft ist es schon so, dass man immer wieder von Woche zu Woche irgendwie entscheidet, kann irgendwas stattfinden oder eben auch nicht. Was denn wir im Bereich Kultur im nächsten Jahr anbieten werden, das kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Das ist wirklich davon abhängig zu machen, wie sich die Pandemie im Frühjahr dann weiterentwickelt. Bekommen wir einen Sommer, wo wir dann eher frei agieren können, dann wird es das eine oder andere Angebot geben. Aber jetzt schon wieder irgendwas fürs Herbst nächsten Jahres zu planen, um es dann wieder absagen zu müssen, das können wir im Augenblick nicht machen. Wir haben so viel absagen müssen in letzter Zeit, dann fallen noch immer wieder Kartenhäuser und Erwartungen in sich zusammen und das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir müssen die Situation dann beurteilen, wenn es soweit ist und sehen, was wir dann im nächsten Jahr auf die Beine stellen.
Auf die Beine gestellt oder auf die Matte geworfen, kann man ja sagen, hat eine Sportlerin. Sie ist Behindertensportlerin 2021 in Niedersachsen geworden. Sie ist von Ihnen, das heißt Ihrer Tochtergesellschaft der Prosenis, gestützt worden. Wieder mal ein Erfolg und ein goldenes Händchen, würde ich sagen. Gratulation.
Wir bekommen ja eine Liste der Sportlerinnen und Sportler, die nominiert sind. Und da geht man bei und sucht sich dann jemand aus. Und da ist letztlich gar nicht so entscheidend, ob man nun nachher die Siegerin den Sieger stellt. Diesmal haben wir Glück gehabt, mal wieder. Insofern freut man sich dann auch drüber. Aber ich sage immer, die dann dort nominiert werden, die haben es alle irgendwie verdient. Das sind interessante Persönlichkeiten, tolle Persönlichkeiten. Und das merkt man ja auch dann bei der Verleihungsveranstaltung. Die haben viel zu sagen, die haben riesigen Einsatz gezeigt. Und deswegen sage ich, es ist nicht so entscheidend, wer jetzt tatsächlich die Siegerin den Sieger stellt, sondern das einfach dabei sein ist entscheidend. Und wir haben das in den letzten 10, 15 Jahren eben auch gemacht. Und diese Veranstaltung hat sich wirklich insgesamt in der Szene positiv entwickelt. Und es ist uns weiterhin eine große Ehre, dabei sein zu können. Da sind ja ganz namhafte Sponsoren auch unterwegs. Und es ist schon ein Highlight, dass der Behindertensportverband Niedersachsen dort jährlich organisiert. Und wir wollen mal abwarten, wie es denn im nächsten Jahr läuft. Ich hoffe, dass uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht. Mal schauen.
Der Blinden- und Sehbehindertensport, der ist ja in einer gewissen Umbruchssituation. Einerseits sagen Sie, wir als Verband wollen die Angebote fördern, die speziell für Blinde und Sehbehinderte im sportlichen Bereich vorgehalten werden. Andererseits sagen Sie, wir sind absolut begeistert, je mehr und je schönere inklusive Angebote es gibt, je weniger Vereine sich scheuen, blinde oder sehbehinderte Menschen speziell mit zu inkludieren. Die Situation bei Ihnen ist ja im Moment auch ein bisschen in einer Art Umbruch. Der Beauftragte des Blinden- und Sehbehindertensports, Herr Noltemeier, ist mittlerweile, ich glaube, 60 Jahre im Verein und ein Herr doch reiferen Alters, großartiger Sportler, immer noch ganz vorne mit dabei. Aber es ist ja endlich, dass er diese Aufgabe so wahrnehmen kann. Inwieweit sind Sie gerüstet für den Umbruch und die Versuche, dann einerseits da mehr zu machen im Hinblick auf den Blinden- und Sehbehindertensport oder auch die Inklusion im Bereich Sport zu befördern?
Von den Personen her ist uns das völlig klar, dass Herr Noltemeier altersbedingt, ich hoffe, er wird das noch lange machen und bei guter Gesundheit, ist völlig klar. Aber wir haben die Sportbereiche auch schon ein bisschen aufgeteilt. Ihm zur Seite steht ja Frau Lüdecke, unsere stellvertretende Verbandsvorsitzende, die auch sich um das Thema Blinden- und Sehbehindertensport kümmert. Und insofern, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt und gut gerüstet. Aber auf der anderen Seite, ich finde, ist das kein Widerspruch. Natürlich wollen wir behinderte Menschen in das normale Sportvereinsleben inkludieren. Das ist so Trend im Augenblick und das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, dass Sport weiterhin ein tolles Instrument ist, eine inklusive Gesellschaft, das heißt, dass Zusammenwirken zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen, gerade im Bereich Freizeit, Kultur, Sport zu fördern, das ist ein toller Ansatz. Auf der anderen Seite wird es aber weiterhin Spezialsportarten geben, die man unter Betroffenen ausübt. Der Begriff Blindensport, der wird deswegen nicht verschwinden, oder Blinden- und Sehbehindertensport, der wird gerade im Leistungssport auch weiterhin eine große Rolle spielen. Und ich kann es auch verstehen, dass es Sportler gibt, die einfach sagen, ich möchte mich unter gleichen Rahmenbedingungen mit gleich Betroffenen messen. Insofern hat auch der klassische Blinden- und Sehbehindertensport weiterhin eine Riesenbedeutung. Und gleichzeitig gibt es eben den Freizeitsport, den man möglichst inklusiv betreiben möchte, um eben nicht nur den Sport, sondern auch die Sportgemeinschaft, die Vereinsgemeinschaft erleben zu können. Und wir setzen da einfach auf beide Bereiche. Und ich finde, beide haben in gleicher Weise eine ganz, ganz große Bedeutung. Und wir als Verband werden auch diese Bereiche insgesamt weiter fördern.
Gleich nach wenigen Takten Musik führen wir unser Gespräch mit dem BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange fort. Stichwort das Behindertengleichstellungsgesetz sowie die Veränderungen im politischen Farbspiel auf kommunaler wie Bundesebene.
Als ein wichtiges Datum noch im Jahr 2021 sehen Sie die Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes in Niedersachsen. Da sind Ihnen sicherlich einige Aspekte ganz wichtig, die auch in das nächste Jahr mit hineinreichen.
Es ist ja ein bisschen eine unendliche Geschichte. Und jetzt soll es aber in dieser Woche tatsächlich soweit sein, dass der Landtag die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes beschließt. Und es hat sich gelohnt, an bestimmten Themen intensiv dran zu bleiben. Und Sie alle wissen, dass für uns eine ganz besondere Bedeutung hatte und die Forderung, die wir aufgestellt haben, ein Kompetenzzentrum Barrierefreiheit in Niedersachsen zu schaffen. Der Wunsch wird jetzt erfüllt. Das Land wird auch ausreichend Mittel zur Verfügung stellen im Haushalt. Ursprünglich war von 100.000 Euro die Rede. Da haben wir von Anfang an gesagt, damit kann man also nicht mehr als ein Feigenblatt schaffen. Jetzt stehen rund 10-mal so viel Mittel, also rund 1 Million Euro zur Verfügung, soweit wir das heute wissen. Und damit lässt sich natürlich dann tatsächlich schon etwas bewegen. Wir werden daran bleiben, dass das nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern dass man dann gleich im kommenden Jahr mit der Schaffung des Kompetenzzentrums, mit der personellen Ausgestaltung, mit der Findung der Räumlichkeiten auch tatsächlich beginnt. Denn die Mittel werden dann ausreichen für 8 bis 10 Stellen. Und das bringt uns da wirklich schon einen riesigen Schritt nach vorne. Und ein bisschen waren wir da auch mit Vater dieses Gedankens. Da hat es sich wirklich mal gelohnt, sozialpolitisch dran zu bleiben. Denn zwischen dem, was angekündigt war, und dem, was wir dann erreicht haben nach der politischen Diskussion, das kann sich dann tatsächlich sehen lassen. Und auch in anderen Bereichen ist auch unseren Anregungen entsprechend nachgebessert worden, sodass ich wirklich sagen kann, ich freue mich jetzt drauf. Das neue Gleichstellungsgesetz bringt uns da in Niedersachsen insgesamt einen Schritt weiter. Und das ist dann ein modernes Gesetz, mit dem wir als betroffenen Vertreter auch tatsächlich gut arbeiten können.
Ja, apropos gut arbeiten. In diesen Jahren gab es ja zum Beispiel in Niedersachsen Kommunalwahlen. So manches Rathaus, möchte ich mal poetisch sagen, hat da ein wenig die Farbe gewechselt. Das hannoversche Rathaus ist ergrünt. Belit Onay wurde gewählt als Oberbürgermeister. Die Kommune, das ist ja immer etwas sehr Wichtiges, weil es unser Leben direkt berührt. Und von daher, wie sehen Sie die Veränderung in den Rathäusern vielleicht in Niedersachsen, aber wie sehen Sie auch die Veränderung zum Beispiel rein bundespolitisch? Da hat ja die Farbe auch gewechselt auf Rot, Grün, Gelb. Sehen Sie da auch ein bisschen Erleichterung Ihrer Aspekte im Bereich Inklusion, Behindertenpolitik?
Ja, fangen wir mal mit der landespolitischen Komponente an. Ich glaube, dass es da natürlich schon entscheidend ist, wer die Macher in der jeweiligen Kommune sind. Das hängt also ganz stark von den Persönlichkeiten ab, die dort agieren. Vielleicht nicht ganz so sehr von der politischen Einfärbung, aber dennoch ist es schon so, dass unsere Regionalvereine jetzt natürlich schauen müssen, wer sind die neuen Verantwortlichen. Man muss die Kontakte Stück für Stück wieder erneuern, neu aufbauen unter Umständen, weil vieles von dem, was wir wollen, nämlich Barrieren abbauen in der Gesellschaft und damit eine inklusive Gesellschaft zu fördern, findet tatsächlich vor Ort in den Kommunen statt. Und es ist tatsächlich so, dass man heute ganz häufig da schon offene Türen einläuft. Und trotzdem gibt es immer wieder Punkte, wo man kämpfen muss, wo man sehen muss, lange Gespräche zu führen, politische Verbündete zu suchen. Insofern wirklich ein Appell an unsere Regionen, dort mindestens so aktiv zu bleiben. Und ein bisschen mehr Arbeit wird schon dadurch entstehen, dass man teilweise dann durch die veränderten Rahmenbedingungen nach der Kommunalwahl, dass da neue Ansprechpartner da sind, dass man dann schauen muss, diese Kontakte auch entsprechend neu zu knüpfen. Auf Bundesebene haben wir mit Interesse natürlich den Koalitionsvertrag uns angeschaut und da kann man schon sagen, da ist einiges Interessantes drin zum Thema Barrierefreiheit, zum Thema Inklusion und da müssen wir jetzt natürlich erstmal genauer gucken, wann und wie werden die Dinge tatsächlich angepackt und umgesetzt, wird das auf die lange Bank geschoben oder geht man an die Dinge sofort dran? Ja, da wissen wir alle, durch Corona gibt es dann immer Dinge, die scheinbar wichtiger sind. Aber wir müssen mal gucken, dass das Soziale, die sozialpolitischen Dinge nicht zu kurz kommen. Den großen Komplex Klimawandel, Reform in der Bundeswehr, Dinge im Steuerrecht, was alles in der Diskussion ist im Augenblick. Da müssen wir schon schauen, dass das Soziale nicht dann irgendwann aufgrund der Aktualität der Ereignisse oder pandemiebedingt wieder hinten ansteht, sondern da müssen wir schon als soziale Organisation, als Behinderten-Selbsthilfe ja, aktiv dranbleiben, immer wieder den Finger in die Wunden legen. Das werden wir tun. Und ansonsten muss man wirklich jetzt nochmal genauer auswerten, was denn für uns aus dem Koalitionsvertrag rauszulesen ist. Und daraus werden wir dann unsere Forderungen aufbauen, die wir dann sicherlich in den nächsten Wochen, nächsten Monaten mit der Politik auch auf Bundesebene besprechen werden.
Im letzten Teil unseres Interviews mit Hans-Werner Lange sprechen wir über E-Mobility und wie sie das Leben von seheingeschränkten Menschen betrifft. Außerdem riskieren wir einen vorsichtigen Blick auf 2022.
Technische Veränderungen, gesellschaftlich notwendige Veränderungen mit Bezug auf die Technik bestimmen natürlich auch das Leben blinder und sehbehinderter Menschen. Stichwort E-Mobility. Zwei Aspekte sind vielleicht für dieses Jahr sehr wichtig. Einerseits wurde im Sommer verpflichtend eingeführt bei Neufahrzeugen das System AVAS. Das bedeutet, dass also E-Fahrzeuge bei sehr niedriger Geschwindigkeit einen permanenten Warnton, ein Geräusch machen, damit auch der Blinde oder Seheingeschränkte, der Ältere und eigentlich auch jeder Bürger merkt, oh, da naht sich also ein E-Fahrzeug. Und der zweite Aspekt sind die allüberall auf den Straßen herumstehenden oder auch bisweilen liegenden, im Wege Stolperfallen bildenden E-Roller. Ihnen wichtig, die Kampagne mehr Rücksicht und mehr Achtsamkeit im Hinblick auf die E-Roller. Vielleicht noch ein Wort dazu.
Aber es ist ja nichts Neues. Das haben wir ja eigentlich von Anfang an gefordert, weil wir schon immer gesagt haben, wir haben halt im Augenblick weiterhin laute Dieselfahrzeuge, LKWs, Busse zum Beispiel, auch laute PKWs noch und dagegen dann die doch sehr leisen Elektrofahrzeuge. Und gerade solange wie beide Systeme noch so auf der Straße unterwegs sind, kann sich jeder, glaube ich, sofort feststellen, wie schwierig das ist, gerade auch dann die leiseren Elektrofahrzeuge aufgrund des Fahrgeräuschs noch zu unterscheiden und überhaupt wahrzunehmen. Das ist ein Riesensicherheitsproblem für uns. Da sind wir sehr froh drüber, dass jetzt Zug und Zug dann die Flotte der Elektrofahrzeuge mit den entsprechenden AVAS-System und den Warntönen dann ausgestattet werden, das wird schon weiterhelfen. Und trotzdem, glaube ich, wird es für blinde und sehbehinderte Menschen alleine bei immer höher werdenden Verkehrsaufkommen klarzukommen, eher immer schwieriger werden. Da müssen wir gucken, ob das mit AVAS ausreichend ist oder welche anderen Dinge dann für die Zukunft notwendig werden. Ja, die Roller all überall auf den Bürgersteigen, auf den Verkehrsflächen, dass sie da auftauchen, wo sie eigentlich nicht auftauchen sollten, wo sie im Wege stehen, wo sie ein Hindernis, sogar eine Gefährdung letztlich wahrnehmen, ist natürlich eine ganz unschöne Situation, die auch für viele blinde und sehbehinderte Menschen tatsächlich Tag für Tag immer wieder gefährlich werden können. Das ist ja auch eine Situation, die stört nicht nur uns, sondern die stört viele, viele Verkehrsteilnehmer insgesamt. Die Roller liegen manchmal planlos auf der Straße, auf Fahrradwegen, auf Bürgersteige. Also von denen geht schon tatsächlich eine Gefahr aus. Und wir haben von Anfang an, als man diese Roller zugelassen hat, gesagt, da brauchen wir zumindest vernünftige Regelungen im Bußgeldbereich, also bei Verstößen, nicht gegen Verkehrsregeln. Wir brauchen ganz klare Regelungen, wo die Dinger abzustellen sind, dass das auch planbar ist, dass gerade blinde Menschen zum Beispiel sich darauf einstellen können und wissen, wo dann die entsprechenden Parkräumlichkeiten, wo die Flächen sind, wo die Roller abgestellt werden können. Jetzt ist das immer wieder unvorhergesehen, wenn man auf diese Dinger stößt. Und wie schon gesagt, der eine oder andere ist inzwischen durchaus auch verletzt oder auch schwer verletzt worden. Und das sind Dinge, die können so nicht bleiben. Und wir haben durch unsere Maßnahmen dort durch Schilder, die wir an die Roller hängen, darauf aufmerksam zu machen, dafür zu werben, dass man ordentlich damit umgeht, dass man sie an Stellen abstellt, wo sie keine Gefahr bilden. Das haben wir jetzt viele tausendmal gemacht in Niedersachsen und auch in anderen Bundesländern. Jetzt müssen wir mittelfristig sehen, ob das fruchtet, ob die Nutzer das in irgendeiner Weise wahrnehmen und vernünftiger damit umgehen. Ich glaube, das nicht abschließend, sondern wir werden ganz klare Regelungen brauchen in den Kommunen, wo denn diese Roller abgestellt werden. Klar, vielen macht Spaß, es bringt ein Stückchen Freiheit, das kann ich alles verstehen. Aber hier fordern wir gegenseitige Rücksichtnahme ein Und hier sind die blinden und sehbehinderten Menschen, die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die darauf angewiesen sind, dass Rücksicht genommen wird. Und das wollen wir politisch einfordern. Das fordern wir aber auch von allen Verkehrsteilnehmern, die Roller nutzen, auch tagtäglich immer wieder ein.
Wollen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2022 werfen. Ob nun die 2 eine besonders positive Zahl ist, das wissen wir nicht. Wir wissen, im nächsten Jahr kommt sie immerhin 3-mal vor. Was erwarten Sie persönlich über diese Zahlenspielerei im nächsten Jahr hinaus?
Ich denke mal, wir machen uns alle schon Sorgen im Augenblick, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Wird sich die Situation entspannen? Gibt es eine 5., eine 6. Virusvariante, die vielleicht doch das Leben wieder einschränkt? Das sind ja alles Dinge, die wir im Augenblick gar nicht planen können, so richtig. Wir hoffen natürlich, dass wir durch eine verständige Bevölkerung eine hohe Impfquote haben, dass dadurch die Einschränkungen, die wir jetzt auch um Weihnachten herum wieder gemeinsam auch hier in Niedersachsen erleben müssen, dann zukünftig werden vermeiden können. Es wird ja wahrscheinlich eine berufsbezogene und eine allgemeine Impfpflicht geben. Ob das des Rätsels Lösung ist, müssen wir alle mal schauen, wie man dann auch mit denen umgeht, die dann tatsächlich nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Das sind so Sorgen, die wir haben fürs kommende Jahr. Ja, verbandlich selber werden wir im nächsten Jahr unseren 75. Geburtstag feiern. Also der BVN wird 75 Jahre alt, 1947 gegründet, 2022, also sind 75 Jahre rum. Das wollen wir dann Ende September mit vielen unserer Mitglieder hier in Hannover tun. Darüber hinaus werden wir ja dann auch unseren Verbandstag und wahrscheinlich auch einen außerordentlichen und einen ordentlichen Verbandstag im nächsten Jahr haben, wo wir unsere Satzung auf die Notwendigkeiten hin, die wir da haben, gemeinnützigkeitsrechtlich und so weiter und auch vom Zweck her entsprechend ändern wollen. Darüber hinaus wird es einen neuen Vorstand geben, der wird neu gewählt werden müssen im nächsten Jahr. Das wäre für das Land so das, was wir machen müssen auch, aber auch auf Bundesebene haben wir im Juni bereits dann schon den großen Bundesverbandstag des DBSV. Und auch da wird es eine Satzungsänderung natürlich geben. Wir werden uns da mit allen Themen auseinandersetzen, die wichtig sind für die Blinden und Sehbehinderten Selbsthilfe. Da geht es um Informationstechnik in der Gesellschaft. Was tut sich da? Wie können wir Barrierefreiheit in diesem Bereich, in den öffentlichen Räumen, im IT-Bereich sicherstellen? Elektromobilität, das sind alles diese Themen, die für uns eine Riesenrolle und Auswirkungen auf das Leben der blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland haben. Damit wollen wir uns dann auf dem Verbandstag auseinandersetzen und darüber hinaus werden wir halt auch ein neues Präsidium wählen und mal schauen, was uns dann im nächsten Jahr die Zukunft bringt. Aber wie schon gesagt, langweilig wird uns mit Sicherheit nicht werden. Mir bleibt es heute nur, Ihnen allen ein schönes, frohes Weihnachtsfest zu wünschen, ein besinnliches Silvesterfest, ein schönes Jahr 2022. Und das Wichtigste, was wir heute immer sagen müssen, denke ich, ist, bleiben Sie gesund.
Herr Lange, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Der BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit dem BVN-Radio. Mehr Infos zu allen Fragen rund um das Geschehen im BVN erfahren Sie beim Verband in Hannover sowie seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Am Anfang war das Wort. So beginnt das wohl meistgedruckte Werk der Weltliteratur, die Bibel. Und salopper, wie auch modern gefasst, der Spruch, wer schreibt, der bleibt, weist in die Zukunft. Was Wunder, dass sich auch im Regionalverein Südost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Menschen mit Liebe zum Wort in einer Schreibwerkstatt der Sprachkunst gewidmet haben. Geleitet wurde sie durch die damalige Mitarbeiterin im sozialen Dienst Jana Kästner. Und so entstanden aus der Arbeit der anfangs 5, später dann noch 3-köpfigen Gruppe Texte, von denen wir Ihnen zum Jahreswechsel 2 Beispiele bringen möchten. Petra Bognitz war mit dabei und erzählt, wie es dazu kam und was sie anspornte, mitzumachen.
Frau Bognitz, was hat Sie denn damals dazu gebracht, bei der Schreibwerkstatt mitzumachen?
Erstmal sprach es an der Freud. Ich wollte mal sehen, wie man lernt, Texte zu schreiben, zu erzählen, Kreativität, Fantasie mit reinbringen. das hat mich dazu bewogen, dort mitzumachen.
Wie niederschwellig war denn das Angebot beim Regionalverein Südost von Frau Kästner?
Wir haben uns erstmal Texte angehört, wie bekannte Schriftsteller schreiben. Zum Beispiel ein Gedicht über den Norden war sehr interessant, wie man dort diese Liebe zu seiner Heimat in Ausdruck bringt. Und wir haben selber Wortspiele gemacht. Die Idee war da über die Weststadt, dort, wo wir leben, wir drei, was zu sagen und zu schreiben.
In welcher Weise hat sie dann nach einer Zeit in der Schreibwerkstatt die Liebe zum Wort so gepackt, dass sie vielleicht sagen, das mache ich irgendwie weiter?
Ja, ich würde sagen, so in der Hälfte der Zeit. Wir hatten 10 Einheiten mit jeweils 1,5 Stunden. Das haben wir damals wegen Corona auch online gemacht über Zoom. Und ja, ich würde sagen, in der Hälfte der Zeit hatte ich richtig Spaß daran gefunden und bekommen und würde auch weitermachen, ja. Könnte ich mir vorstellen, mit anderen Vereinen und mehreren Mitgliedern, die auch Spaß und Freude am Wort haben.
Das heißt, Sie bräuchten dann natürlich eine qualifizierte Leiterin oder einen Leiter. Oder wäre so etwas auch denkbar, dass Sie sagen, mit Ihrer Erfahrung aus dem, wie Sie begonnen hatten, würden Sie sich das auch zutrauen?
Nein, ich denke, Leiterin oder ein erfahrener Leiter wäre in dem Fall noch angebracht. Ich habe zwar viel gelernt in der kurzen Zeit, aber ganz alleine würde ich mir das nicht so zutrauen wollen.
Hat Ihr Alltag und der Gebrauch der Sprache da einen positiven Schub bekommen? Wenn ja, wie?
Wortspiele oder einen positiven Schwung. Man drückt sich vielleicht anders aus. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass mein Alltag jetzt noch einen anderen Schwung bekommen hat.
Aber der Spaß an der Sprache, der ist geweckt worden.
Der ist geweckt, auf jeden Fall, ja.
Einer der Teilnehmenden, David Yilmaz, ist ebenfalls Mitglied im Regionalverein Südost, sehbehindert und Rollstuhlfahrer. Er fasst für uns den Wüstenwind in Worte.
Wüstenwind on Tour, verfasst und gesprochen von David Yilmaz. Staub, Fels, Gestein. Sand knirscht in den Ritzen, fliegt auf, treibt mit mir. Trockene, heiße Stoffbahnen flattern um zweibeinige Wanderer herum. Warmes, samtweiches Fell umhüllt ihre vierbeinigen Gefährten. In Farben wie von Sand und Fels und dem, was bei uns so rar ist, Schatten. Weiter, ich muss weiter, geschwind, warmer Wüstenwind. Blau, kühl, nass, ruhelos wie ich. Wasser, Salz, Gewusel und Gewimmel. Flossen, Arme, glatte, raue Haut. Ganz anders ist es hier im Meer. Ich überwinde und denke, auch bloß Wüste. Weiter, ich muss weiter, geschwind, warmer Wüstenwind. Wieder treib ich über Felsen, wieder über Sand. Feucht diesmal und salzig. Ich streiche über Kleingetier. Es ist auf Beinen unterwegs, ja. Doch sind es 6, nicht 2. Nicht 4, verwirrend. Wüste? Nein, das kann nicht sein. Weiter, ich muss weiter, geschwind, warmer Wüstenwind. Nun sind es grüne Flächen, über die ich streiche, die sich mit mir wiegen. Wiesen sind das wohl. Ich ströme über Bäume, raschle in den Blättern, wehe über Zäune, zerzause kühn das Fell. Moment. Wüste? Nein, das kann nicht sein. Doch halt, ich höre, nein, nicht mein eigenes Seufzen. Kinder lachen. Ich möchte bleiben, lauschen, doch weiter, ich muss weiter, geschwind, warmer Wüstenwind.
Wüstenwind, ein Text von David Yilmaz. Petra Bognitz und Simone Müller richten in ihrem Text das Auge auf das Geschehen um Luise und den E-Scooter. Ob sie darüber viel und wie Ihnen der Text gefällt, wissen Sie nach 5 Minuten.
Luise und der E-Scooter. Verfasst und gesprochen von
Petra Bognitz und Simone Müller.
Luise kommt wie jeden Nachmittag vom Kaffeeklatsch und Spielenachmittag aus dem Seniorenzentrum und will nach Hause gehen. Trotz ihren Rollators ist sie wie immer flink unterwegs. Sie ist eine kleine, resolute Dame. Sie trägt ein sandfarbenes Kostüm und hat ihre Haare zu einem Dutt hochgesteckt. Ihr zart rosafarbener Mund verzieht sich mürrisch. Beim UNO-Spielen hat sie wieder haushoch verloren.
Ein junger Mann überholt sie auf dem Fußweg mit einem E-Scooter, springt ab und lässt ihn fallen. Er läuft schnell auf seine Haustür zu. Was macht der denn da, denkt sich Luise. Junger Mann, heben Sie mal das Ding auf. Jetzt nicht, ich habe es eilig. So geht es aber nicht, ich muss mit meinem Rollator vorbei. Ich komme gleich wieder. Ich habe Zeit, sagt Luise. Die Zeit vergeht, doch der junge Mann taucht nicht auf. Luise wird noch wütender und versucht, den E-Scooter wegzuschieben. Der Scooter fällt vom Bürgersteig und kippt auf die Straße. Direkt vor einen heranfahrenden BMW.
Bremsen quietschen und der Wagen kommt abrupt zum Stehen. Das Fenster wird heruntergelassen. Ein Mann schreit, hey Alte, spinnst du? Ohne ein weiteres Wort greift er zum Handy und ruft die Polizei. Puderrot verfärbt sich Luises Gesicht. Ihr wird übel und sie muss sich auf ihren Rollator hinsetzen. Sie ringt nach Luft und fässt sich ans Herz. Noch nie hatte Luise mit der Polizei zu tun. Es dauert nicht lange, da biegt ein Streifenwagen in die Straße und 2 Polizisten steigen aus. Der BMW-Fahrer sagt, gut, dass sie so schnell gekommen sind. Diese Dame hat mutwillig den E-Scooter vor mein Auto geworfen. Die Polizisten fragen Luise, stimmt das so?
Luise schüttelt energisch den Kopf. Nein, das war nicht so. Ich wollte nur mit dem Rollator vorbei. Durchs Fenster beobachtete der junge Mann das Geschehen und hat schon ein schlechtes Gewissen. Er nimmt sich ein Glas Wasser und läuft hinaus. Er reicht der alten Dame das Glas und sagt zu den Polizisten, das ist alles meine Schuld. Ich habe den Scooter auf den Gehweg geworfen und bin weggelaufen. Ich wollte nur schnell was aus meiner Wohnung holen und habe noch kurz telefoniert. Sie hat ihn auf die Straße geworfen, direkt vor mein Auto, protestiert der BMW-Fahrer. Nein, er ist mir weggerutscht. Ich wollte das nicht, ich wollte doch nur hier durch. Warum haben Sie ihn nicht an der Seite abgestellt? Fragen die Polizisten den jungen Mann. Dann wäre das nicht passiert. Verlegen nickt er. Der BMW-Fahrer wird ungeduldig. Er sucht sein Auto nach Kratzern ab. Was passiert hier jetzt? Ich muss weiter. Erst muss der Sachverhalt geklärt werden. Sie haben uns schließlich gerufen. Wenn der E-Scooter nicht bewegt wurde, dürfte Ihr Wagen keinen Schaden genommen haben. Nein, hier wurde nichts verändert. Ich habe es durchs Fenster sehen können, sagt der junge Mann.
Dann kann ich ja jetzt los. Ich habe es eilig. Ein Termin wartet noch auf mich, sagt der BMW-Fahrer und springt in sein Auto und haut ab. Erstaunt schauen sich alle an. Der Polizist sagt, was war das denn? Er hat uns doch gerufen. Der junge Mann hebt nun endlich den E-Scooter auf und stellt ihn an die Seite. Die Polizisten fragen Luise, ob sie sie nach Hause bringen dürfen. Nein, danke, sagt Luise. Ich brauche noch ein wenig frische Luft nach diesem großen Schreck. Noch ein wenig zittrig auf den Beinen
verabschiedet sich Luise und geht mit ihrem Rollator davon.
Texte aus der Schreibwerkstatt, welche die ehemalige Mitarbeiterin im sozialen Dienst beim RV Südost im BVN geleitet hat. Vielleicht sind sie eine Anregung, derlei stilvolles Spiel mit dem Wort auch einmal bei anderen Regionalvereinen anzubieten. Mehr Infos beim Regionalverein Südost im BVN, Donaustraße 46 in 38120 Braunschweig. Telefon 0531 324 868. E-Mail rv-südostnds@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Neues Jahr, neue Ideen. Seit diesem Jahr wollen wir vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Ihre Stimme hören. Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30, also deins 30.
Mein Name ist Hildegard Stukenborch, bin die erste Vorsitzende vom Regionalverein Oldenburg im BVN. Wir blicken auf ein Jahr zurück, das uns allen pandemiebedingt viel Geduld abverlangt und Pläne durcheinander gebracht hat. Im neuen Jahr wünsche ich allen ein friedvolles und gesundes neues Jahr. Wir haben zwar noch Winter, aber in circa 2,5 Monaten haben wir Frühjahrsanfang. Auf den Frühling freue ich mich besonders, wenn sich die Natur wieder ausbreitet. Die dunklen Tage machen mir richtig zu schaffen. Ich hoffe, dass ich mit der Planung im Blindenverein wieder loslegen darf. Wichtig für mich ist, dass die Sehbehinderten und Erblindeten sich wieder treffen dürfen. Bei meinen Beratungen muss ich immer wieder feststellen, wird es draußen heller, sind die betroffenen Sehbehinderten wieder gut zufrieden. Ich denke an unsere Frühjahrsversammlung. Kann ich heute schon mit der Planung beginnen oder macht mir die Pandemie einen Strich durch die Rechnung? Wie sieht es im Juni mit der Planung des Sehbehindertensonntags aus? Können wir im Juni unsere Hilfsmittelausstellung in Oldenburg stattfinden lassen? Fragen an Fragen. Da ich gut fechte kommen dau, möchte ich allen alles Gaue für dit Jahr wünschen. Blieb gesund. Wenn eine Person guten Blindenverein auch ein paar Worte von sich vertellen möchte, gerne beim BVN Radio anrufen. Der freut sich. Hildegard Stukenborch, erste Vorsitzende Regionalverein Oldenburg.
Wenn Sie gerne auch einmal im BVN Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut. Wenden Sie sich gerne ans BVN Radio und nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Wir lassen Sie hören, wenn Sie von sich hören lassen. Mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 510 40.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.